Es ist genau dieser Montag, wo ich einfach sagen muss, wir müssen klarer spielen in diesem Podcast und ich muss einfach deutlicher werden. Ich muss deutlicher werden, ich bin einfach nicht deutlich genug. Also wenn wir in die Champions League wollen, zumindest in die erste Bundesliga, lieber Thomas, dann muss ich jetzt deutlicher werden. Hast du mich verstanden?
Ich will ja nicht sagen, was ich eben schon gerade bei unserer Tonprobe zu dir gesagt habe, ja. Weil also die Zündschnur ist sehr kurz, ist sehr lieber kurz. Steffen Kleis, ja? Sehr kurz.
Ja.
Und mein Verein liegt gefühlt so in Trümmern wie seit 6 Jahren nicht. Das kann ich schon mal als schlecht gewürztes Amüs-Göll hier loslassen.
Das mag ich schon mal ganz gerne, das Amüs-Göll. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn man heutzutage Fan des HSV ist, also spätestens heute, mit diesem fantastischen neuen Trainer, und wenn man dann noch wirklich den Mut hat, sich neben Alexander Werle in den Doppelpass zu setzen am Sonntag, dann braucht es richtig, richtig, richtig dicke
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleis
und Thomas Wagner.
Wie geht's dir nach diesem Wochenende?
Eins muss ich dir nur mal ganz kurz sagen, bevor wir auch darauf kommen.
Sehr gerne.
Egal neben wem oder mit wem ich da bin, man wird beim Doppelpass wird man gesetzt. Es gibt eine vorgefestigte Sitzordnung. Man kann sich da die Plätze nicht wählen. Das ist nur einfach mal rein als Backstage-Information. Wie es mir sonst geht, wenn ich über Fußball rede, könnte ich im Moment schon... Boah, es ist so frustrierend. Es ist wirklich, muss man sagen, HSV-Fan zu sein, ist ein 6-jähriger Horrorfilm, der immer schlimmer wird. Er endet einfach nicht. Ja. Du wirst wach im Hotel und es läuft immer noch, früher konntest du ja Pay-TV wiederholen, es läuft immer noch derselbe Film.
Ja.
Und ich habe Leidensgenossen natürlich von meinen Kollegen, ich habe Leidensgenossen in meinen Freunden, Freundschaftskreisen. Ich schreibe ja ab und zu auch mal wohlgesonnen, es gibt ja auch wohlgesonnene HSV-Fans, die mir schreiben. Hab da einen sehr kompetenten Ansprechpartner im Norden, der sehr viele Transfergerüchte hat, der einen guten Blick hat. Nils heißt er. Schöne Grüße gehen raus. Was soll ich sagen? Wir sind alle verzweifelt. Aber wenn wir gegen wen gewinnen, pass auf, das ist ja das Komische. Ich ärgere mich freitags maßlos. Ich schließe ab. Ich sage, ich kann mein Leben davon nicht positiv oder negativ beeinflussen lassen. Samstags gucke ich mal kurz, wie die Konkurrenz gespielt hat. Mhm. Ja, die haben außer Kiel auch alle nicht gewonnen. Sonntag gucke ich auf Restprogramm und Montag denke ich, wenn wir gegen Wien gewinnen, dann sind wir ja wieder im Rennen. Es ist einfach immer derselbe Kreislauf.
Tja, das ist, wenn man einfach blau-weißes Blut in den Adern hat.
Schwarz-weiß-blau, ne?
Ja, dann kann man einfach, ja, was soll man denn sagen? Die Rothose, Thomas Wagner.
Machen wir nachher in der zweiten Liga. Lass uns erstmal über die Bundesliga.
Lass uns doch erstmal ganz vorne anfangen. Einem Wahnsinnsspiel, wo ich gedacht habe, so bitte, liebe Bundesliga, einfach mal dieses Spiel in Endlosschleife angucken. Wirklich jeder Verein darf sich dieses Spiel in Endlosschleife angucken. Und dann wird der Fußball hoffentlich besser. Manchester United, Liverpool gegen Manchester City, Verzeihung. Ich bin immer noch beseelt, wie du merkst.
Das ist übrigens ein ganz großer Unterschied, denn das ist ja, also Liverpool gegen United, das gibt es ja nächste Woche im FA Cup, das ist die größte Rivalität auf der Insel, wobei man sagen muss, City und Liverpool, das ist jetzt auch weit davon entfernt, irgendwie ein Friendly Derby zu
sein.
Beide Städte liegen ja auch weniger als 50 Kilometer übrigens nur auseinander.
Es ist Wahnsinn gewesen. Also wenn du dir dieses Spiel, oder ich habe es getan, in voller Länge anguckst, dann denkst du einfach, bitte lass dieses Spiel, also im Vergleich zum HSV, da denkt man irgendwie, hoffentlich ist das Spiel bald vorbei. Und das, mein Schwiegervater hat gesagt, er hat sich dieses Spiel nicht mehr bis zum Ende angeguckt. Das will einiges heißen. Es gibt keinen, der ein größerer HSV-Fan ist. Aber gut, liebe Grüße an dieser Stelle. Es ist ein Wahnsinnsspiel gewesen. Ich habe so viel Freude gehabt und ich habe wirklich gedacht, ach, die 8 Minuten, die es oben drauf gab, die hätten auch ruhig 80 Minuten werden können. Ich wäre immer noch nicht langweilig geworden. Warum bitte ist zum Beispiel so ein Spieler wie Szoboszlai, der in Leipzig weggelobt wurde quasi, wegverliehen wurde, warum explodiert er derart bei Liverpool? Warum ist es so, dass Jürgen Klopp gefühlt jeden Spieler deutlich nochmal besser machen kann? Wie kann es sein, dass es einen solchen Zweiklassenunterschied zwischen der Premier League oder zumindest mal zwischen diesen beiden Wahnsinnsclubs vor dem Spieltag 1 und 2 in der Liga, und wenn du dir dann Leverkusen und Bayern anguckst, auch keine schlechten Vereine, aber das ist ja wirklich ein Quantensprung. Wie kann das sein?
Da sind jetzt ganz viele Punkte bei dir drin. Also erstens mal sind in der Premier League natürlich nicht alle Spiele so wie diese Spiele. Trotzdem kann man sagen, dass das Tempo deutlich höher ist. Also selbst wenn Luton Town gegen Brentford spielt, ist das Tempo deutlich höher. Und es ist einfach auch sehr viel mehr Geld in der Premier League. Und Geld bedeutet dann auch Qualität. Und gestern haben wir die wahrscheinlich im Moment zwei mit der 5 besten Teams in Europa gesehen, gar keine Frage. Ich glaube aber, wenn zum Beispiel City gegen die Bayern in der Champions League jetzt vielleicht spielt oder Liverpool gegen Leverkusen, dann ist das Spiel auch ein bisschen anders, weil um dieses Tempo zu haben, müssen ja auch beide dieses Tempo anschlagen wollen. Mhm. Und ich glaube, also ich meine, Leverkusen kann das, glaube ich, auch Tempo und die Bayern haben auch eine hohe Qualität. Also ich würde jetzt in den beiden Fällen noch nicht mal sagen, dass das so klar wäre. Aber dieses Spiel gestern, ich habe die zweite Hälfte gesehen, weil ich aus dem Flieger rauskam, war natürlich, das war natürlich also Fußball in einer Hochgeschwindigkeits-Ästhetik-Oper, kann man eigentlich sagen. Ja. Da musst du dich einfach verlieben in den Fußball. Und du hast natürlich in einem recht, wenn du siehst, Köllerherr, der Keeper, macht das super im Moment, der vertritt ja Allison, Bradley, Quancha, dann hast du Elliot. Das sind ja Spieler, die hat ja vorher der Saison überhaupt gar keiner auf dem Kasten gehabt.
Total, ich glaube,
mit 5 oder 6 von denen hat er den Ligapokal gegen Chelsea gewonnen. Das mal als erstes. Dann kommen Spieler wie Endo, der kommt vom Fastabsteiger Stuttgart im letzten Jahr. Szoboszlai, da muss ich sagen, ich glaube nicht, dass man den in Leipzig wegloben wollte, weil in Leipzig, finde ich, hat der auch schon richtig gezündet. Das ist aber halt auch ein bisschen das Leipziger Modell. Du holst Spieler, die du dann teuer weiterverkaufst und Szoboszlai hat Kohle gebracht, aber er hat nochmal einen Sprung gemacht, da bin ich absolut bei dir. Dann hast du Darwin, dann hast du Luis Diaz, darf man ja auch nicht vergessen. Das sind auch Spieler, die sich alle nochmal entwickelt haben unter Jürgen Klopp. Mhm. Darwin ist auch erst 24, ne? Also das ist jetzt auch keiner, der schon jahrelang seine Fußstapfen hinterlassen hast. Und auf der anderen Seite hast du Haaland, Bernardo Silva. Bernardo Silva, wenn du den siehst, wie der Fußball spielt, wie sagt mein Freund Tommy Kraus, der kennt gar keinen. Also dem ist am Platz auch, glaube ich, völlig egal, wer da gegen ihn spielt. Oder der macht einfach seine Trickchen. De Bruyne war gestern noch nicht mal in Form. Foden, Rodri, bester Sechser auf der ganzen Welt.
Salah auf der Bank.
Salah war auf der Bank, weil er natürlich auch verletzt war am Donnerstag in Prag, das erste Mal im Kader. Mein Lieblingsspieler bei City ist ja Stones, weil ich den Wahnsinn finde, wie der sich auch entwickelt hat.
Walker, liebe Freunde, Walker.
Ja, Walker, denn
mit 34.
An dem wir angeblich die Bayern interessiert waren. Also, wir haben da zwei Trainer auch, Guardiola, der in seiner Karriere nur mit dem besten Material gearbeitet hat, der aber erstaunlicherweise tatsächlich solche Spieler auch nochmal besser machen kann, das muss man schon sagen. Und Jürgen Klopp, und das ist ja das, was du auch gefragt hast, ich habe ihn rund um dieses Spiel in Prag in der Europa League am Mittwochabend getroffen, vor der Pressekonferenz, und dann hat er noch 10 Minuten Zeit gehabt. Also, wir hatten ein Einzelinterview und dann die Pressekonferenz, und es ist für mich selbst immer wieder erstaunlich. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, 3 Jahre nicht gesehen. Der kommt in den Raum rein, da stehen die englischen Kollegen und wir und dann die von der UEFA und noch irgendwie 2 oder 3 Bedienstete vom Stadion aus Prag. Und wenn der in den Raum reinkommt, das ist wirklich eine Erscheinung. Du merkst, wie er auf alle wirkt. Und er war richtig gut drauf. Also er hat mit mir darüber sogar gelacht, dass er früher beim FSV Mainz in derselben Klasse wie mein früherer Verein TuS Mayen gespielt hat. Und dann hat er den Engländern erzählt, was er für ein schlechter Kicker selbst war. Und dass ich beim Spiel in Wolfsburg war, wo Mainz fast aufgestiegen wäre beim 4-5. Und also man hat das Gefühl, seit er gesagt hat, er hört jetzt auf, er geht in sein Sabbatical, er genießt diese letzten 2,5 Monate nochmal voll. Es ist auch gar kein Stress für ihn, weil ich zu ihm gesagt habe, boah, du musst ja schon viele Interviews geben, immer dasselbe. Sagt er, ne, wenn wir gewinnen, ist das alles fein für mich. Ich weiß nicht, ob du den Spruch auch gehört hast, als der tschechische Kollege ihn gefragt hat, wen er aus dem Kader von Prag mitnehmen wollen würde nach Liverpool. Da hat er ja zu dem gesagt, er wüsste nicht, ob der Kollege schon gehört hat, dass er ja aufhört. Was soll er mit dem? Ob er den mit in den Urlaub nehmen soll oder sowas. Aber das war auf eine nette Art und Weise. Also, kurzum, was Klopp da gerade rausholt, ist Wahnsinn. Ich glaube, die Spieler gehen für ihn auch nochmal durchs Feuer. Hm. Und das Spiel war einfach Note 1+. Punkt.
Wundervoll. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den Bogen kriegen soll von so einem gigantischen Spiel.
Guckt euch übrigens auch, das darf man eigentlich vergessen dürfen, Arsenal ist durch das Spiel Tabellenführer, ne?
Das wollte ich gerade sagen, exakt, ja. Die lachende dritte Mannschaft war tatsächlich Arsenal. Hattest du Arsenal jetzt vor dieser Saison wirklich auf dem Zettel?
Also ja, hatte ich insofern auf dem Zettel, weil sie ja im letzten Jahr, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du jeden Spieltag die Premier League verfolgst, die waren ja letztes Jahr ganz lange vor, die waren, glaube ich, 8 Spieltage vor Schluss, 5 vor City, sind dann ein bisschen, glaube ich, schon unter dem Druck auch so ein bisschen kleiner geworden, haben das entscheidende Spiel dann in City relativ deutlich verloren, aber haben für meine Begriffe auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Arteta war ja ein Schüler von Guardiola. Und da siehst du auch, dass es manchmal dann klappen kann. Arsenal, das muss man sich ja mal vorstellen, 2004 noch ungeschlagen englischer Meister. Ich glaube, die waren um die 10 Jahre nicht mehr in einer K.O.-Runde der Champions League. Arsenal London, die ja eigentlich unter Arsene Wenger da gebucht waren. Wenger hat ja den großen internationalen Titel nicht geholt. Sie haben das Stadion umgebaut. Sie haben aber eigentlich immer klug gewirtschaftet und haben jetzt Arteta wirklich die Zeit gegeben. Und wenn du da auch siehst, wie viel Spieler, also Ødegaard, den hat er praktisch wiedererweckt. Saka ist ein Eigengewächs. Dann haben sie sich mit Rice für meine Begriffe sehr sinnvoll verstärkt. Dann haben sie einen Mann wie Jakub Kivior. Ich weiß gar nicht, ob man, wo, also den hatte auch gar keiner auf dem Zettel. Sie haben junge Spieler wie Saliba. Da sagt jeder, der ist 22, dass das einer der besten Innenverteidiger der Welt wird. Also eine sehr, sehr interessante Mischung. Havertz trifft auch. Sie haben einen unverwechselbaren Spielstil. Und mit Arsenal ist meiner Meinung nach auch in der Champions League zu rechnen. Die haben viele noch gar nicht so im Zettel. Es könnte eine große Saison für die Gunners werden.
Fantastischer Ausritt in die Premier League. Tut auch mal ganz gut, finde ich, in diesem Podcast. Und ja, wenn Mannschaften Eier haben, dann wahrscheinlich in der Premier League.
Übrigens auch da, mein Lieblingsverein da ist der FC Everton. 6 Punkte abgezogen wegen irgendwelcher finanziellen Unregelmäßigkeiten. Auch die kämpfen um den Klassenerhalt. Also was meine Vereine da in Europa sich gerade zurechtstümpern, das ist auch Wahnsinn.
Ehrlich. Wahnsinn, Wahnsinn. Du setzt wirklich immer auf die richtigen Vereine. Naja, wobei bei Setzen auf die richtigen Vereine, wir kommen ja zum Tippen, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein. dieses Mal hat es mich ja voll gerissen, muss man sagen. Okay, lass uns doch mal in die Bundesliga gucken und lass uns mal gucken, ob wir jetzt endlich sagen können, dass der FC Bayern München sich aus der Krise geschossen hat mit 8:1 und Mainz abgefrühstückt hat. War das so etwas, wo man jetzt sagen kann, jetzt hat auch der Letzte noch verstanden, dass Tuchel geht und dann kann man befreit aufstehlen oder ist das zu böse?
Naja, da ist, glaube ich, schon ein bisschen was dran. Man darf aber auch nicht vergessen, es geht ja auch für die einzelnen Spieler schon darum, in Form zu kommen, Richtung Europameisterschaft. Was ich interessant finde, ich habe vorher, du kannst dich erinnern, ich habe letzte Woche gesagt, Lazio ist für mich ein ganz biederes Serie-A-Team. Ich glaube, fast das Schwächste unter den letzten 16 der Champions League. Und Mainz, bei allem Respekt vor Mainz, ich mag diesen Verein, ist 17. in der Bundesliga. Aber diese 2 überzeugenden Siege haben dazu geführt, dass sich bei den Bayern gerade so ein bisschen die Stimmung breit macht. Naja, es könnte ja doch noch irgendetwas gehen. Und das ist dann immer gefährlich für die Konkurrenz in der Liga nicht mehr. Da lege ich mich fest, Leverkusen ist durch. Aber in der Champions League habe ich gesagt, da sind dieses Jahr, weil ja zum Beispiel Liverpool und Leverkusen gar nicht in diesem Wettbewerb spielen, sind da nicht so viele Mannschaften, eigentlich fast nur eine. City würde ich einen ganz kleinen Step vor den Bayern sehen. Und es ist interessant, wie einzelne Personalien gerade so, ja, wie soll man sagen, wie sich die entwickeln. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie hast du Goretzka gesehen, der ja von Tuchel eigentlich so angezählt war, dass man sich schon fragen muss, ist der am Donnerstag überhaupt dabei, wenn Julian Nagelsmann sein Nationalmannschaftsaufgebot beruft?
Ja, lustig. Also Goretzka fand ich immer so einen Wackelkandidaten, ganz egal wo, aber bei München oder in der Nationalmannschaft. Ich fand ihn jetzt irgendwie streckenweise wirklich oftmals overrated. Muss aber auch, das ist so einer der Kandidaten augenscheinlich, der sehr, sehr froh ist, dass Tuchel weg ist. Der hätte wahrscheinlich unter Tuchel niemals mehr irgendwie auch nur im Ansatz Boden unter den Füßen bekommen. Weil er ist auch so neben Kimmich jemand, der für mich total Wechselkandidat ist. Also wenn Tuchel geblieben wäre, hätte man ihn ja beiden eigentlich raten müssen, komm, sucht euch einen guten Verein, geht zu Liverpool, dann ist zwar Jürgen Klopp nicht mehr da, aber da wird es dann wahrscheinlich deutlich besser. Jetzt hat Goretzka gut aufgespielt, also guter Abschluss, es ist anderes Selbstbewusstsein, anderes Auftreten, ja, also im Grunde genommen eigentlich ja Volltreffer, wenn man darüber nachdenkt, wer schwimmt sich denn jetzt frei, nachdem klar ist, dass Tuchel geht, oder? Sehe ich das falsch?
Nee, das siehst du schon richtig und ich glaube, man kann an Goretzka und Kimmich auch ganz klar die Problematik zwischen Bayern und Tuchel aufarbeiten. Die beiden haben 2020 die Champions League gewonnen unter Hansi Flick, teilweise auch mit hervorragenden Leistungen, wobei man dieses Turnier sicherlich auch trotzdem unter gesonderten Bedingungen sehen muss. Die Bundesliga hatte sich damals gefühlt am besten vorbereitet auf diese Wettbewerbe. Das war ja diese Turnierform in Portugal, während der Rest durch diese Corona-Endphase gehetzt ist. Das soll aber den Erfolg nicht schmälern und da haben beide auch mit hervorragenden Leistungen dazu beigetragen. Ich finde nur, dass Goretzka und Kimmich beide über Jahre völlig unantastbar schienen in Deutschland. Und ich finde, dass sie das auf internationalem Niveau eben nicht nachgewiesen haben. Vor allen Dingen nicht in der Nationalmannschaft. Ja. Ne? Da ist seit 2017, seit dem Confed Cup, gar nichts mehr passiert. Und wir haben aber immer wie eine Monstranz vor uns hergetragen. Das sind die beiden Weltklasse-Spieler.
Absolut.
Ich bin dabei Tuchel und sage, auf der Position sind sie beide nicht immer Weltklasse. Kimmich, haben wir schon gesagt, auf rechts hinten viel besser aufgehoben. Und Goretzka vielleicht auch nicht so gut, wie ihn manche gesehen haben. Oder er sich selber teilweise auch sieht. Der ist ja so ein Box-to-Box-Spieler, der hinten Zweikämpfe gewinnt, vorne gut reinstößt, 4 Scorerpunkte, selbst gegen Mainz, alle Achtung. Und dann kommt jemand, der vielleicht das einfach mal anspricht oder als Problem entdeckt, wie Tuchel, und auf eine völlig undiplomatische Art und Weise, weil Tuchel denkt, die haben mir doch vom Vorstand gesagt, ich soll hier den Kader mal umbauen für die Zukunft. Dass du aber da vielleicht auch mal ein bisschen geschickter sein kannst und verdiente Spieler mitnehmen solltest, das hat er, glaube ich, auch nicht so ganz verstanden. So, und jetzt sagt er dann, ich brauche eine Holding Six, ich will diesen Palinja. Und Kimmich denkt, was ist denn los? Ich bin doch eigentlich jeder Sechser oder sowas. So ist dieses Problem, glaube ich, ganz einfach runterzubrechen. Und jetzt wissen sie, der Trainer ist weg, obwohl sie beide ihn ja fachlich immer gelobt haben. Das muss man dann schon Goretzka und Kimmich auch zugute halten. Und jetzt plötzlich gibt's gar keine Diskussionen mehr. Hinten rechts haben wir ein Problem. Also Kimmich, geh mal nach hinten. Und das erste Mal, seit ich Kimmich seit 2020 hinten rechts sehe, versucht er nicht aus einer Rechtsverteidigerposition wieder ständig vorne rumzuturnen, wie im letzten Länderspiel unter Hansi Flick, wie schon 2018 bei der WM gegen Mexiko, wo hinten das Tor über seine Seite gefallen ist, sondern der spielt mal rechts hinten, wie das ein Rechtsverteidiger übrigens tun sollte. Ja. Und da spielt er ganz hervorragend, denn anders als seine schlechten Standards, Flanken aus vollem Lauf, das klappt plötzlich. Hervorragend gespielt, ich sag ja eh, lass den hinten rechts spielen, hast du die Problemsituation gelöst. Goretzka bin ich mal gespannt, denn Richtung Nationalmannschaft, Groß, zurück, der ist gesetzt. Der Kapitän Gündogan sollte eigentlich auch gesetzt sein. Dazu brauchst du Andrich oder Pascal Groß als Defensiv. Wo soll dann Goretzka spielen? Auf der anderen Seite, wenn Nagelsmann jetzt Goretzka nicht mitnimmt, nachdem er jetzt gerade Form hat, dann hast du die nächste Baustelle. Sehr interessant, muss man sagen.
Super interessant. Aber das ist ja auch nochmal, ich glaube, da wird es noch einige Überraschungen geben, wenn es um die Nationalmannschaft geht und wenn es um Julian Nagelsmann geht.
Man ja, angeblich ist er jetzt auch Beste von Heidenheim, der Standardspezialist zum Beispiel.
Absolut, ja. Absolut. Gerade tatsächlich die Kollegen von Sky haben das ja, deine Kollegen, zuerst herausgefunden, dass das so sein soll. Ich bin sehr gespannt, was da passiert mit der Nationalmannschaft. Bin auch sehr gespannt, was mit dem FC Bayern München passiert und welcher Trainer denn dann folgt. Denn wir wissen, dass Sebastian Hoeneß unterschrieben hat, beziehungsweise verlängert hat in Stuttgart. Und somit ist der eigentlich aus dem Rennen, kann man sagen, oder?
Sehr gute Formulierung von dir, weil dieses eigentlich, denn solche Verträge haben ja trotz allem immer eine Ausstiegsklausel.
Absolut.
Das ist auch ganz klar. Ich kenne die Ängste vieler VfB-Fans, die sagen, ah, wenn der Uli ernst macht, dann holen die uns doch noch den Basti weg. Eins ist für mich ganz klar, wenn du als Sebastian Hoeneß so ein Zeichen jetzt setzt mit einer Mannschaft, die ganz klar auf Königsklassenkurs ist und würdest dann jetzt zu Leverkusen oder Bayern gehen, dann würdest du einen großen Schaden deiner eigenen Glaubwürdigkeit einfach in Kauf nehmen.
Ja.
Du kannst das jetzt meiner Meinung nach nicht machen. Du kannst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kannst du sicherlich wechseln. Da wird dir das niemand für übel nehmen. Ich glaube auch, dass es für ihn sehr ratsam ist, beim VfB zu bleiben. Du wirst nächstes Jahr Erfahrungen sammeln mit der Dreifachbelastung. Du wirst nächstes Jahr Spieler haben, deren Verträge zu höheren Bezügen verlängert werden. Du wirst neue Leute brauchen, weil du eine Kaderverbreiterung hast. Wie kannst du diesen Zusammenhalt jetzt in der Kabine halten? Das sind alles Aufgaben, an denen er wachsen kann. Ich glaube auch, dass es gar nicht so einfach ist, wenn du jetzt nach München gehst und hast dann dieses dicke innerfamiliäre Band der Familie Hoeneß. Das würde sicherlich da beim Misserfolg auch auf die Probe gestellt werden. Denn Uli ist immer noch präsent bei den Bayern. Und außerdem kann man jetzt sagen, die Bayern haben eine schlechte Phase und du kannst dann eigentlich als Trainer nur gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass dieser Umwälzungsprozess noch lange nicht abgeschlossen ist. Und ich glaube eigentlich fast, dass es dafür einen erfahreneren Trainer braucht. Also Chapeau an Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart, der auf Platz 18 Sebastian Hoeneß installiert hat, der ein super Auge für Spieler hat, der, ich glaube auch, die Chance steht gar nicht so schlecht, mit Guirassy und Undav in die nächste Saison zu gehen. Und ich frage mich gerade, es wird ja dauernd über die Position des Sportvorstandes beim VfB Stuttgart verhandelt. Also wenn einer nachgewiesen hat, dass er in diesem auch nicht leichten Umfeld arbeiten kann und den VfB mit einer Mannschaft, die vor der Saison 3 Leistungsträger mit Mafropanos, Endo und Sosa verloren hat, in diese Höhen zu führen, dann frage ich mich, wo steht denn da noch ein Fragezeichen? Da muss doch Wohlgemuth eigentlich befördert werden.
Ja, müsste. Aber wir wissen, genauso wie du gesagt hast, im Fußball ist nichts unmöglich. Wir wissen auch, dass Hützler unterschrieben hat, beziehungsweise doch den Vertrag unterschrieben hat bei St. Pauli. Aber auch da, weiß nicht, ob du es gestern gehört hast, da wurde ja auch tatsächlich einfach auch gesagt, dass das erstmal nur bis Sommer ist. Und was nach Sommer ist, dass das auch bei St. Pauli niemand weiß, weil das Geschäft eben so ist, wie es ist. Fand ich sehr interessant, der Zwischenton. Bornemann hat das gesagt. Und okay. Das fand ich im Interview bei diesem Sky-Sender, den du auch kennst.
Ja.
Fand ich sehr interessant, dass er da vorsichtig war. Also man hat ihm gratuliert, man hat das auch gefeiert im Interview. Und dann sagte er, naja, so was, ich kann nicht sagen, was dann ab Sommer passiert. Eindeutig. Und das fand ich sehr interessant und das wäre natürlich krass. Dann scheint es ja dann doch so zu sein, dass irgendeine Ausstiegsklausel eingebaut wurde, dass man sich da geeinigt hat und dass im Fall der Fälle dann vielleicht dann doch noch irgendwas.
Ja, wird. Aber da muss ich jetzt sagen, also ich hab das gestern nicht gesehen, weil ich noch im Doppelpass mit den Kollegen noch zusammen saß, aber also es sieht so aus, lange, als wenn Hürzeler nur mit Ausstiegsklausel einen Vertrag unterschreiben würde, dann meldet sich letzte Woche der Präsident Göttlich bei uns am Mikrofon auf Schalke und sagt, nee, der kriegt alle Zeit der Welt. Dann wird diese Woche mit viel Pomp der Vertrag unterzeichnet und dann soll er doch im Sommer gehen. Also das wäre ja die größte Verarschung überhaupt. Und da weiß ich selbst nicht, ob Fans, die sich ja auch beim FC St. Pauli immer etwas als etwas Besonderes verstehen, ob die das so toll finden würden, das glaube ich dann nicht. Also das würde auch meiner Meinung nach große Glaubwürdigkeitsprobleme mit sich bringen für Hürzeler, der ja ganz heiß gehandelt wurde beim VfL Wolfsburg. Also wenn du jetzt unterschreibst und sagst, ich steige übrigens mit der Mannschaft auf und gehe dann nach Wolfsburg, das glaube ich ist dann schwer zu vermitteln irgendwie in Sachen da will sich jetzt einer entwickeln und will sein Wort nicht brechen und ja, bin ich mal gespannt. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn du sagst, dass Bornemann so geklungen hat, dann muss ich das nochmal nacharbeiten.
Siehst du. Also, dann arbeite das gerne nochmal nach und wir kümmern uns vielleicht mal so ein bisschen auch auf die Aktualität, um die Aktualität, Entschuldigung. Was haben wir noch für Spiele gesehen? Ich glaube, Dortmund, können wir sagen, stabilisiert sich langsam, oder? Das ist doch dein Text eigentlich.
Ja, haben wir immer mal wieder gesagt, ne? Aber da bin ich schon bei Didi Hamann, was der gestern noch gesagt hat. Also wenn du siehst, dass Dortmund die zweite Hälfte in Unterzahl spielen muss, wegen des Platzverweises von Sabitzer und Emre Can als defensiver Mann dann vorne rumturnt, um noch ein Tor zu erzielen und dann wegen Krämpfen eigentlich nicht mehr zurückkommt, dann muss man schon sagen, so richtig kapiert haben es anscheinend immer noch nicht alle. Hm. Aber punktemäßig jetzt auf jeden Fall wieder in der Spur mit den Siegen bei Union und gegen Werder, gerade auch im Duell mit Leipzig. Im Moment sieht es ja so aus, als wenn Platz 5 sogar für die Champions League reicht. Das liegt an der Reform. Ja, Dortmund stabilisiert sich immer noch nicht auf einem Niveau und ganz ehrlich, 20 Punkte hinter Leverkusen, meinst du, was denen das stinkt? Du musst natürlich meiner Meinung nach alles versuchen, um Sancho zu behalten, weil Sancho hat in dem einen Tor gezeigt, was in ihm drinsteckt. Er könnte der Absolut. Borussia ja. mal wieder so ein Schuss, Extravaganz, das Besondere geben. Ich weiß nicht, es wird schwer für den. Muss aber auch sagen, zum Beispiel, wenn du Mats Hummels, den haben wir hier so groß gelobt in den letzten Monaten häufiger auch mal, spielt im Moment ja noch nicht häufig von Anfang an. Also der Fehler vom Gegentor, wie er da zu Boden geht, da weiß ich auch nicht in Richtung Europameisterschaft, ob das, also das sah ja vor 2-3 Monaten fast noch aus, als wenn er Stamm spielt, sehe ich im Moment eher nicht.
Es ist irgendwie alles oder sehr vieles in der Schwebe, finde ich. Bei Mats Hummels siehst du es total richtig von auch. Das ist immer so ein Kann-Kandidat gewesen. Jetzt wissen wir, dass Toni Kroos zurückkommt. Wir wissen, dass aber auch inzwischen in Heidenheim auch gesucht wird. Also es ist alles ein wenig aus den Fugen geraten und es ist nicht mehr so eindeutig, dass du vorwiegend Bayern-Spieler, Dortmund-Spieler, Leverkusen-Spieler, vielleicht noch den einen oder anderen jetzt hättest für die EM. Andrich hast du ja immer gefordert. Also ich bin sehr gespannt, wer am Ende des Tages denn im Kader der Nationalmannschaft ist. Und ich bin auch mal gespannt, wer denn am Ende...
Kurzer Einschub, ganz kurz für dich. Also Tah kann für Deutschland spielen.
Klar.
Wirtz kann für Deutschland spielen. Ja. Andrich kann für Deutschland spielen. Ne? Ja. Aber dann wird es ja auch irgendwann schon enger. Also,
richtig.
Also das heißt natürlich viele Leistungsträger, also die voller Selbstvertrauen sind. Du könntest, also für eine Achse wird das vielleicht kaum reichen, wobei Tah, Amtrich und Wirtz, da sie ja alles eigentlich innen, also zentrale Spieler sind, Tah hat hinten rechts auch schon gespielt, aber das haben wir mit Kimmich jetzt geklärt, könnte man schon eine Leverkusener Achse machen, die, wenn sie vielleicht Meister, das Double oder sogar das Triple gewonnen haben, vor Selbstvertrauen platzen. Du kannst natürlich auch vom VfB Stuttgart einige Spieler mitnehmen, die ja auch eine richtig, richtig starke Saison spielen.
Undav zum Beispiel.
Ja, Undav zum Beispiel. Du hast Führig, meiner Meinung nach eh ein wunderbarer Spieler, enormes Tempo hat. Wagnumann ist ein Kandidat. Stiller wird sogar gehandelt. Mittelstädt war Mitläufer in Berlin, spielt jetzt bei Stuttgart groß auf. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du da sagst, ich gehe da auch ein bisschen nach Form und Selbstvertrauen. Die Bayern-Spieler haben wir eben schon durchdekliniert. Aber wie gesagt, Mats Hummels im Moment nicht in der Form, in der er sich zum Beispiel in der Hinrunde präsentiert hat. Darf man eh auch mal die Frage aufwerfen, hatten wir schon mal in einer anderen Diskussion, beziehungsweise wir haben es mal hier gekratzt. Hummels ist ja montagsabends auch immer in Köln in der Baller League, die sich ja bei jungen Leuten und bei Twitch großer Begeisterung erfreut. Ja. Ja. Ich weiß manchmal nicht, natürlich, ganz ehrlich, kein Fußballer soll den ganzen Tag auf der Couch liegen und sonst nur zum Training gehen, aber es ist ja auch sehr viel Mediales dazu und viel Aufmerksamkeit wird da absorbiert oder sowas. Also manchmal habe ich dann schon das Gefühl, und sei es auch nur für den eigenen Fans das Gefühl zu geben, dass sich da jemand doch hundertprozentig mit seinem eigenen Arbeitgeber beschafft, dass das dem einen oder anderen gar nicht so gut tut. Wir hatten die Diskussion auch schon mal um Borussia Mönchengladbach vor ein paar Wochen, seine Konzentration da zu neben- oder auszulagern.
Du meinst Christoph Kramer.
Ja, der hat ja jetzt im Moment eh nicht gespielt. Aber da nee, war
ist
ja
egal.
Ja, aber da war ja die halbe Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Das war, hat er jetzt nicht. Kramer ist nur derjenige, der da an vorderster Front steht.
Ja, es ist, also ich denke immer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Großmutter hat immer gesagt, bis einer weint. Und das ist dann so. Also bis sich einer verletzt. Und also es ist ja egal, ob es Skifahren ist, ne? Sie, Manuel Neuer.
Ja gut, aber sie spielen ja selber nicht damit. Also sie sind ja nur die Teamchefs.
Das ist schon klar. Aber trotzdem, also ich denke mir immer, wenn dann doch mal was passiert, irgendeiner blöd umknickt, siehe Thomas Tuchel, was da für ein Theater gemacht wird und einen gebrochenen Zeh, auch lächerlich irgendwie inzwischen.
Ja, aber da ging es ja um die Intensität seiner Ansprache.
Ja, weil er irgendwo gegengetreten hat, meine Fresse, ey. Wann war das, als Jürgen Klinsmann die Gatorade-Tonne umgetreten hat?
Ende der 90er unter Trapattoni. Carsten Lakis kam für ihn rein, übrigens sein einziges Bundesligaspiel.
Bitte.
Berühmt geworden dadurch.
Ja, siehst du. Meine Fresse, das ist doch normal. Also ist das bei dir nicht zu Hause nicht auch so? Also,
ja, meinst du, wie oft ich hier, wenn du mit mir in Diskussionen einsteigst,
so sieht's mal aus.
Technikchef einfach gegen die Wand trete, ja. Wie ich dann hier rausgetragen werde teilweise.
Die Außenwand bei uns hat hier schon Löcher, das kann ich dir sagen. Da ist also, ich brauche jede Woche ein Kilo Zement. Ganz normal, da reicht eine Tonne nicht. Ich gebe mich doch nicht mit einer Tonne zufrieden. Naja, gut, dann lass uns doch mal über einen Verein.
Übrigens auch sehr interessant, wenn das dabei bleibt, reicht ja dieses Jahr Platz 8 für Europa, ne?
Und dann können wir sagen, herzlich willkommen FC Augsburg, oder?
Nee, ich hätte jetzt gesagt, dann kannst du sogar vom Weißen Ballett eventuell nochmal träumen, oder?
Hä?
Was? Nein, was? Also.
Was? Warte mal, machst du jetzt den Kleis oder was?
Das ist ja. Also Leverkusen ist durch. Bayern und Stuttgart sind in der Champions League.
Ja.
Dortmund und Leipzig kämpfen um den letzten Platz, wenn es nur 4 sind. Aber wir gehen jetzt mal von 5 aus.
Ja.
Frankfurt kommt sicher in die Europa League.
Ja.
Und dann gibt's Hoffenheim, Freiburg, Augsburg. Wahrscheinlich einen Dreikampf um 2 Plätze.
Ja.
Bremen nach dem Zwischenhoch muss ein bisschen abreißen lassen. Heidenheim zahlt jetzt das erste Mal Tribut und Gladbach nach dem Derby sicherlich so im Gefühlsspiel Zwiespalt. Nein, mit einem Sieg wären die auch auf 4 Punkten dran gewesen. Jetzt hast du zumindest den Abstand nach hinten gehalten. Deshalb sage ich Zwiespalt.
Ja, ich muss aber lachen, weil wer von euch auch bei Sky Fußball guckt und tatsächlich dann den Interviewer Thomas Wagner erlebt hat, ich musste so lachen, weil wirklich jeder Spieler, den du interviewt hast, wirklich sich nach innen gefreut hat oder beziehungsweise
gar nicht gefreut hat.
Emotionen waren irgendwie quasi gleich null und du hast gebettelt um Emotionen, so nach dem Motto, bitte kann mal jemand irgendwas Normales sagen. Das war schon großes Kino, deshalb musste ich lachen, es tut mir leid, aber es war großartig. Du hast dich da so gut geschlagen.
Ich fand, der Hack hat ja zumindest noch gesagt, dass es irre krank geil war, wie er auf die Kurve zugelaufen
ist. Ja, das war irre krank, ne? Auf jeden Fall.
Ja. Ich war auch war ein bisschen enttäuscht, so fast von, also enttäuscht, ich darf nicht enttäuscht sein, weil jeder kann ja sagen, was er will, aber Alidou macht einen Doppelpack und steht da fast so daneben, wie als wenn dir einer beim Geburtstag gesagt hat, du darfst heute nicht mitkicken in der Halle oder so was.
Auf sich mitkacken, genau.
Ja, kicken. Ja. Nein, aber es, da muss man aber auch mal sagen, da der HSV ja sich anscheinend dazu entschlossen hat, nie mehr aufzusteigen und Schalke auch einen Sack voll Problemen hat, also es diese beiden, das große Nord- und das große Revierderby im Moment nicht gibt, muss man sagen, ist Gladbach-Köln das geilste Derby in Deutschland im Moment. Und das hat ja am Samstag auch wirklich alles gehabt, was so ein Spiel braucht. Fantastische Atmosphäre, fantastisches Wetter, überragender Spielverlauf, zwei Mannschaften, die beide gewinnen wollten. Also das war schon, muss man dann auch mal loben, das war schon ein geiles Fußballspiel.
Es war krank geil, um bei dem Kollegen zu bleiben. Nein, aber du, ich glaube, wir müssen uns einfach keine Sorgen machen, weder du noch ich. Es ist so, dass wir nicht gegen den HSV in die Relegation müssen. Als weißes Ballett, es wird auf jeden Fall so sein, dass der HSV Vierter wird und Düsseldorf dann in die Relegation kommt und dann heißt das Duell Düsseldorf gegen Köln in der Relegation.
Wir sind doch erst nachher bei der zweiten Liga.
Ach so, Entschuldigung. Oder? Ja, Entschuldigung.
Das ist also wirklich teilweise erstaunlich, wie du von manchen Themen nur einen kleinen Einschub machen willst und dann sitzt man da und hat ein Essay und muss das erstmal verarbeiten.
Ja, tut mir leid. Also ja. ich hab gedacht, so, also du, hier ist ja immer das Warm-up für die Glanzparade. Bist du doch heute eigentlich wieder?
Nein. Nicht. Nein, hier okay. ist nicht ein Warm-up. Der Eier-Podcast ist meine Ehefrau. Ja, das bist du.
Ja.
Und der Technikchef.
Ja.
Und die Glanzparade ist mein Fisternöllchen, ne? Um das mal ganz klar hier.
Weiß wohl Fuß das eigentlich?
Ja, ich meine, das muss man ja auch sagen, nachdem wir jetzt über 3,5 Jahren zusammen sind, ne, guckt man natürlich auch gerne der Braut Wolf Fuß mal nach. Aber hier ist mein Heimathafen, ja.
Bitte? Das ist ja unfassbar, dass ich jetzt quasi also so ein Ableger von Wolf Fuß wäre.
Nein!
Das ist schon bitter.
Du bist meine große Liebe. Okay. Also mit dir ziehe ich die Kinder groß und alles so. Und
ach so, da, so für die verlässliche Bank, ja?
Ja, genau. Und dem Wolfi gucke ich mal hinterher.
Okay, ja, der hat die schöneren Bomberjacken an, das habe ich schon festgestellt. Das ist, und die schöneren Hoodies hat er auch, da bin ich ein bisschen neidisch. Lass uns aber vielleicht nochmal ganz kurz auf das Derby kommen. Ich fand es auch, ich glaube, Köln hat es auf jeden Fall gut getan. Ich glaube, Gladbach nicht so richtig. Ist es so, dass Mönchengladbach an einem Punkt, also an einem Scheideweg jetzt ist, also entscheidet sich jetzt wirklich, wohin geht die Reise Mönchengladbach? Könnte das Derby so ein, das berühmte Zünglein an der Waage gewesen sein, so, dass Gladbach auch fürchten muss, noch ganz unten reinzurutschen. Wir kommen ja gleich noch, zum VfL Bochum. Aber
Es sind 9 Punkte Vorsprung vom FC und es sind nur noch 9 Spiele. Mhm. Ich habe ja schon die Hochrechnung aufgemacht hier vor ein paar Wochen, dass ich glaube, dass 31 oder 32 Punkte zur direkten Rettung reichen. Also von wegen 40, die du übrigens noch nie gebraucht hast. Und Gladbach wird mit diesem Spiel nicht mehr absteigen. Hätten sie verloren, dann wäre der FC ja nochmal dran gewesen. Das darf man dann auch sagen. Aber das Thema ist erledigt. Ich glaube, man war sich vorher klar, es ist eine Übergangssaison. Es gab ein paar Ausrufezeichen in positiver Art. Es gab wieder ein paar Rückfälle in die letzten 2-3 Jahre. Aber insgesamt ist das eine Mannschaft, die durchaus Potenzial hat. Beim Trainer bin ich noch nicht ganz entschieden. Ich bin eigentlich eher Seoane-Fan gewesen in Bern und in Leverkusen im ersten Jahr. Im zweiten Jahr in Leverkusen hat es ja gar nicht geklappt.
Ja.
Er wirkt manchmal, wenn er dann da steht, mit seiner, sieht ja sehr gut aus, also eigentlich so ein Mike Leis 2. Die Haare sehr akkurat.
Ja, aber immer zu viel Produkt im Haar. Also immer ein bisschen zu viel Produkt.
Ja, okay, gut, da können wir nochmal drüber reden. Ich werde ihm beim nächsten Mal sagen, dass mein Styleberater gesagt hat, ein bisschen zu viel Produkt.
Ja.
Aber auch klamottenmäßig, der kann ja da schon am Laufsteg, der Technikchef lacht, weil er lässt ja die Haare eher wachsen gerade im Moment.
Ja, hat er auch so viel Produkt immer?
Er hat kein Produkt. Er hat nur ein bisschen nach hinten gestylt.
Okay.
Ich glaube aber schon, dass er Ahnung hat. Und wenn du gesehen hast beim 3-2, wie er da in die Luft gesprungen ist, das war ja der höchste Seoane, den ich jemals gesehen habe.
Mhm.
Also da wird, glaube ich, die große Bewährungsprobe dann im nächsten Jahr kommen. Wichtig zum Beispiel morgen Abend schon, wir kommen ja gleich zum Tippen, Saarbrücke gegen Gladbach. Mhm. Wobei es regnet ja gerade schon wieder, man weiß nicht, ob der Rasen das aushält in Saarbrücken.
In Ludwigspark, ja.
Das ist sicher auch so ein Spiel, dass du auf gar keinen Fall verlieren solltest als Seoane. Kommst du vielleicht ins Pokalfinale und wirst in der Liga ganz solider 10. oder 11., dann darf man die erste Übergangssaison durchaus als gelungen bezeichnen. Es gab Beifall nach dem Spiel für die Mannschaft und ich glaube, du musst dann unter der Nervenbelastung auch mal sagen, zweimal ein Rückstand. Also verlieren darfst du gegen den FC das Derby nicht. Ein Derby spielt man, ein Derby gewinnt man. Und wenn man es nicht gewinnt, dann darf man es wenigstens nicht verlieren. Das sind jetzt 3 Stehsätze. Hätte ich jetzt direkt 9 Euro ins Phrasenschwein reinhauen können.
Ja.
Und kurioserweise, das darf man ja nicht vergessen, die Jüngeren vergessen es ja immer, Gladbach hat ja gegen keinen Bundesligisten so eine gute Bilanz wie gegen den FC. Und der FC hat ja gegen Gladbach häufiger verloren als gegen die Bayern sogar in der Historie. Es gab ja UEFA-Pokalspiele, da gab es ein 5:0. Also Gladbach hat in der Historie eigentlich den FC oft gedemütigt. Aber in den letzten 7 Spielen nur einen Sieg ist der FC vorne in dieser Bilanz. Und deshalb war es gestern, glaube ich, wichtig, das Spiel zumindest nicht zu verlieren am Samstag. Und auf der anderen Seite muss man auch mal den FC loben. Die haben in der ganzen Saison, wir reden immer über mangelnde Torgefahr, wir haben allein in den beiden Derbys 6 Tore gegen Gladbach geschossen. Und wie sie zu jeder Zeit versucht haben, dieses Spiel zu gewinnen, das muss ich sagen, hat mir imponiert beim FC. Es ist dann letztlich doch wieder nur ein Punkt auswärts. Es wiederholt sich ja gerade im Moment. Auswärts ein Punkt, zu Hause verlierst du. Aber auch Alidou Downs, wie der das Tor macht, super, wie er den Ball mitnimmt. Immer nach vorne gespielt. Also Timo Schulz hat da schon was bewegt. Das darf man auch mal festhalten.
Wie sieht's mit dem VfL Bochum aus? Ist es ein Kandidat, der noch unten reinrutschen kann? Ja oder nein? 1:2 gegen Freiburg. Freiburg hat vorgelegt, dann kam Bochum nochmal ran. Damit ist das Spiel eigentlich auch auserzählt. Da war nicht wahnsinnig viel prickelnder Moment dabei, fand ich zumindest. Aber es ist tatsächlich nach unten hin dann doch jetzt etwas knapp. Es sind 25 Punkte, aller Ehren wert für Bochum. Aber reicht das am Ende dann aus, um sicher durch zu sein?
Nee, also Bochum ist gerade im Moment die Mannschaft und das ist wieder mal das Phänomen, was wir ganz oft beobachten. Bochum hat vor 3 Wochen die Bayern geschlagen.
Ja.
In einem unfassbar geilen Fußballspiel, wie alle gesagt, boah, ist das Wahnsinn, was die machen. Und seitdem 3 teilweise deftige Schlappen einschlecken müssen, also das 5:2 in Gladbach zum Beispiel auch. Jetzt wackelt so ein bisschen auch die Heimstärke. Und das war gestern schon aus Bochumer Sicht echt eine bittere Niederlage, weil dagegen gestemmt 1-2 immer sehr strittige Elfmeterentscheidungen, wo es keinen Elfmeter gab. Also Puschinski gegen Ginter zum Beispiel, da verstehe ich jeden VfL-Fan, der sagt, das muss doch ein Elfmeter sein, wenn du Ginter vor allem im Standbild siehst. Auf der anderen Seite, das ist auch die Intensität des Zweikampfs, wo ich dann auch schon verstehe, wenn man sagt, es ist eventuell keiner. Aber es ist auf jeden Fall eine unglückliche Niederlage und es sind 7 Punkte Vorsprung vor dem FC. Bochum spielt jetzt hintereinander gegen, glaube ich, Mainz, Köln und Darmstadt. Also gegen die 3 dahinter.
Genau.
Da wird sich für den VfL einiges entscheiden. Ich glaube nach wie vor, es sind immerhin noch 9 Spiele und es sind schon 7 Punkte. Das ist schon eine Menge. Aber was ich sagen wollte, so ein Bayern-Spiel, so ein Bayern-Sieg, der macht emotional was mit dir, ne? Und ich glaube danach, boah, schnaufst du erstmal durch und denkst so, boah, sind wir geil, wir haben die Bayern geschlagen. Und was das für eine Energie gekostet hat. Und da musst du immer aufpassen, dass du nicht in so ein Negativstrudel gerät. Es gibt eine Statistik, die wurde mal vor ein paar Jahren rausgekramt, dass der Bundesligist, der gegen die Bayern gewonnen hat, ich glaube zu 70% danach das nächste Spiel verliert. Das musst du dir mal vorstellen, weil das schon was mit dir in der Birne macht, den Rekordmeister geschlagen zu haben.
Und Kraft kostet vor allen Dingen auch.
Ja, glaube, klar. Körperlich, genau. Aber auch von der Emotion her.
Das wird spannend. Ich glaube auch, dass...
Deshalb fahre ich zum Beispiel nach einem Podcast mit dir, nach dem Beginn der Woche mit meinem Ehe-Podcast-Partner, fahr danach dann zum Krafttanken an den Tegernsee zur Glanzparade.
An den Tegernsee, das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Da hast du jetzt einige Punkte wieder gut gemacht, du weißt ja, wie du das machst. Also du kannst, also das ist immer so, du weißt schon auch, wann du den Blumenstrauß kaufen musst, ne?
Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, klar. Man kann klar sprechen, aber da muss man auch gucken, wie gesagt, wann man eventuell mal ein Törtchen oder einen Blumenstrauß mit nach Hause bringt.
Ja, Öhrchen oder auch ein Ringchen.
Ja.
Das ist jetzt langsam fällig, mein Freund.
Ja, klar.
So, dann wollen wir mal in die zweite Liga gucken oder ist uns das zu schäbig?
Wir können vielleicht noch eins sagen, dass wir den Mainzer Trainer, das wollte ich gerade noch sagen, die ganze Zeit gelobt haben, weil der so einen mutigen, positiven Eindruck macht. Ich glaube, in München war er jetzt ein bisschen zu übermütig. Du kannst sicherlich 8-1 verlieren. Bochum hat auch 7-0 verloren. Da hast du dort früher jahrelang danach zum Grillfest die eigenen Fans eingeladen, weil es immer 8 oder 9 gab. Eine Zeit lang, nachdem sie die ersten 3 Jahre ungeschlagen in der Allianz Arena mit 7 Punkten waren. Das nur als kleiner Flashback in die Vergangenheit. Es gab eine ruhmreiche HSV-Vergangenheit. Ich wollte nur sagen, Mainz hat sich das Torverhältnis halt auch kaputt gemacht damit, ne? Sie waren deutlich vorm FC und jetzt sind sie mit -7 dahinter. Mainz gegen Bochum. Ich glaube, das ist ein Must-Win-Spiel für Mainz. Und dann kann es nächstes Wochenende ganz anders aussehen. Sieg Mainz, der FC spielt gegen Leipzig zu Hause, dann könnte man vorbeiziehen. Also es bleibt unten eng. So, ja, jetzt die Folterkammer.
Das wird nicht jetzt passieren. Ab,
Domina, führ mich ins Folterzimmer.
Ach, da muss man ja nicht, also ich wie gesagt, man muss deutlicher werden. Also es ist irgendwie augenscheinlich so, dass Steffen Baumgart die Mannschaft noch nicht erreicht hat. Es ist augenscheinlich auch so, dass die Mannschaft verunsichert ist, weil ein anderes System gespielt wird. Ich finde es so weit entfernt, ist es gar nicht von dem von Tim Walter. Die Ansprache ist sicherlich eine andere, sind aber trotzdem zwei emotionale Trainer. Also so wahnsinnig viel, also es ist jetzt kein Nord-Süd-Gefälle in Sachen Umgang, in Sachen Fußballspiel und so
weiter. Würde ich dir gerne widersprechen wollen.
Ja, da bin ich gespannt.
Obwohl deine Meinung, glaube ich, weit verbreitet ist auch. Mhm. Und deshalb ist sie auch nicht falsch. Aber es gibt meiner Meinung nach schon einen großen Unterschied.
Dann holen wir uns mal rein.
Sie sind beide sehr extrovertiert. Sie leben beide ihren Club an der Linie. Und es ist in beiden Fällen ein mutiges System. Aber Tim Walter spielt ein sehr offensives System mit einem offensiven Kader, der Fußball spielen will und immer eine Menge Torchancen kreiert hat. Und Steffen Baumgart hat den Mut, mit Mannschaften, die eigentlich vorher auf dem Papier wie Paderborn oder auch der FC in der Bundesliga nicht zu den Favoriten gehören, trotzdem mutig hoch anzugreifen, mit vielen Flanken zu spielen, dieses Pressing-Element. Aber dieser Kader des HSV ist eigentlich gar nicht auf Pressing ausgelegt.
Da hast du recht.
Und deshalb sage ich ganz einfach, es ist eine komplett andere Herangehensweise, auch vom Kopf her, ob ich als Außenseiter oder als dominante Mannschaft in so ein Spiel reingehe. Das ist das Erste. Und ich glaube, dass Jonas Bolt, der ja jetzt auch, wie ich finde, dann zu Recht auch in der Kritik steht. Also ich finde, er hat den Verein unglaublich ruhig gemacht, er hat finanziell gut gearbeitet, er hat für Spektakel gesorgt und siehe Schalke, er hat immer zumindest dafür gesagt, dass der HSV oben mitspielt, aber nach 5 Jahren ist es jetzt klar, entweder er steigt auf oder Jonas Bolt wird im nächsten Jahr meiner Meinung nach nicht mehr beim HSV sein. Und wenn du Steffen Baumgart gesehen hast, auch am Freitagabend, der war ja sehr deutlich bei mir am Mikrofon, ja, und das vergleichst mit der Ausgangsposition letzte Woche Sonntag um 13:30 Uhr, Pauli hatte verloren, Kiel nur unentschieden gespielt, Hannover und Düsseldorf nur unentschieden gespielt. Fürth hatte, glaube ich, sogar verloren abends. Und du dachtest, wenn der HSV gegen Osnabrück gewinnt, dann bist du auf 2 und dann geht's richtig los. Und wie es eine Woche später, die Fans waren ja auch stinksauer und gefühlt liegt der ganze Verein in Trümmern, da muss man sagen, boah, da ist schon einiges in der Woche ins Wanken geraten. Ich fange mal an mit der Positionierung von Benesch, wo ich mich auch gewundert habe, am linken Flügel, da hat Benesch für mich überhaupt gar nicht das Tempo für. Er hat ja selber danach her gesagt, okay, ich sollte trotzdem auch immer wieder ins Zentrum reingehen. Mhm. Aber Benesch ist ein ganz klarer Zentrumspieler. Du kannst ihn sogar als vielleicht zweite Spitze, um den Ball zu halten, aber du kannst ihn nicht auf die Außenbahn stellen. Das muss sich dann, glaube ich, auch Steffen Baumgart ankreiden. Und Benesch hat das ja auch relativ deutlich gesagt, wie auch Baumgart selber sehr deutlich gesagt hat, dass das Spielermaterial auf jeden Fall zum Aufstieg reichen muss, aber dass es im Moment nicht geht. Ich fand den Satz, als ich gesagt habe, naja, vielleicht haben die Spiele auch alle zu viele negative Erlebnisse beim HSV schon mit. Ja, du hast doch gezeigt, wie es nicht geht, aufzusteigen. Dann steig doch endlich mal auf. Das fand ich schon in seiner Schlichtheit einen fast genialen Satz. Ja, du merkst halt, du hast keine Achse. Du hattest immer Heuer Fernandes als Führungsspieler. Der wurde rausgeholt, weil er wirklich auch teilweise eine unglückliche Saison gespielt hat. Ich halte Raab für einen überragenden Torwart, aber hat der schon das Standing in der Mannschaft, eine Mannschaft von hinten zu führen? Weiß ich nicht. Meffert ist völlig außer Form. Klatzel hängt in der Luft. Jatta, ich bin ja immer Jatta-Fan, aber man muss auch sagen, das sind teilweise Flanken, der spielt sich überragend bis zur Grundlinie durch und dann denkst du, kommt der hinten noch vor dem 250er Green wieder runter, der Ball. Boah, und ich meine, der Rasen dazu war ein Skandal in Düsseldorf, da mussten beide spielen, gar keine Ausrede, aber wenn du dann 0-1 zurücklegst, also da ist ja sogar der Greenkeeper irgendwie mit seinem Catcar drüber gefahren, da waren ja noch die Spuren drin zu sehen, und Düsseldorf als Mannschaft, die aufsteigen will, stellt sich hinten rein mit 33% Ballbesitz, knallt 3 Bälle nach vorne und das reicht, um zu gewinnen. Also der Ist-Zustand des HSV ist mehr als besorgniserregend.
Ist die, also auch da die klare Frage, ist die Geschwindigkeit vielleicht einfach zu hoch, die Steffen Baumgart da erwartet? Also du hast gesagt, das System ist wahrscheinlich für diese HSV-Mannschaft nicht unbedingt das Ideale, das spielt auch hoch im Pressing zu spielen und so weiter. Ist die Geschwindigkeit zu hoch? Ist die Intensität zu hoch?
Nee, glaube ich nicht. Gute Frage. Du hast ja auch Tempo, du hast ja Dompe, du hast Königsdörfer, du hast Jatta, die sind ja alle schnell. Mhm. Aber du musst halt, wenn du normalerweise ein Spiel machst und spielst gegen einen gut gestaffelten Gegner, da musst du ja Lösungen nach vorne entwickeln. Pressing entscheidet sich ja im Anlaufverhalten. Wann geht der eine drauf, dass der andere im Raum nachrücken kann, dass der Gegner kaum Anspielstationen hat? Das ist ja die Idee im Pressing, den so unter Druck zu setzen, dass du einen Ball gewinnst. Aber das hat die Mannschaft ja noch nie gespielt. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass Baumgart, der ja auch nach vorn trotzdem mutig spielen lässt mit Flanken, dass das, was da war, von Walter bewahrt wird und dazu eine gewisse defensive Stabilität kommt. Jetzt ist es aber so, dass das, was Walter nach vorne hatte, der Walter-Ball, das ist nicht mehr da und hinten kriegen wir keine Stabilität rein. Und das ist natürlich dann eine negative Entwicklung. Ich glaube, auch wenn Steffen Baumgart sagt, er hat es allzu schwer erwartet und er weist ja auch zu Recht darauf hin, dass hochdekorierte Trainer wie zum Beispiel Dieter Hecking vor ihm auch nicht aufgestiegen sind, dass es schwer wird, aber dass es so schwer wird und dass auch im Umfeld alle von, boah, dieses, da ist der Messias und eine Woche später, ja, besser als unter Walter ist es im Moment aber auch nicht, gerade im Moment eher sogar schlechter, das ist natürlich ein Absturz der Emotionen, das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, dass es jetzt eigentlich realistisch nur noch eine Chance gibt, weil wenn du auf die Punkte guckst, du bist ja immer noch Dritter, Relegation will ich nicht spielen, weil der Bundesliga ist immer Favorit, du bist 5 Punkte hinter Kiel, Pauli ist durch, Glückwunsch zum Startrivalen oder herzlichen Glückwunsch sogar zum Startrivalen, aber Kiel hast du ja noch zu Hause, du musst jetzt mit aller Macht dieses Heimspiel gegen Wien am Sonntag gewinnen. Danach hast du 2 Wochen Länderspielpause. Da kann dann vielleicht Steffen Baumgart auch mit der Mannschaft noch mal ein bisschen feilen. Aber du musst jetzt dieses Spiel gewinnen, damit auch das Vertrauen der Spieler untereinander, auch zum Trainer, damit das nicht direkt schon einen irreparablen Schaden nimmt. Und da werden jetzt alle sagen, wen? Ich sag nur, guck dir an Osnabrück, guck dir die Probleme in der Vergangenheit gegen kleine Mannschaften an. Also das wird alles andere als einfach. Aber das ist ein Must-Win. Da würde ich mich sogar jetzt festlegen, wenn du das Spiel nicht gewinnst, wirst du nicht aufsteigen.
Komischerweise ist es so, dass ich beim 1. FC Köln und Steffen Baumgart immer eine homogene Masse hatte. Ich hatte, also lange Zeit zumindest, der immer das Gefühl, das passt. Da kam dann auch noch mal so ein bisschen, keine Ahnung, noch so ein bisschen Zucker mit ins Spiel, der oben drüber gestreut wurde, Puderzucker mit der Kappe, mit der Schieberkappe, mit dem ganzen Gehabe, mit dem ganzen, es passte vieles zusammen. Und jetzt ist es eine quasi Kopie der Marke Steffen Baumgart beim HSV. Und das hat bei mir irgendwie so ein ungutes Gefühl gemacht. Da habe ich irgendwie gedacht so, nee, warte mal, warum muss man quasi copy-pasten und alles dann irgendwie auch über den HSV drüber stülpen? Und warum brauche ich als Trainer genau diese Attitüde? Und kann man allen Ernstes so einen 1. FC Köln mit einem HSV vergleichen, mit den Charakteren der Mannschaft, mit dem System, mit dem Verein drumherum? Da habe ich irgendwie, also mehr und mehr ein komisches Gefühl und ich könnte mir sogar vorstellen, aber das ist jetzt so ein bisschen Glaskugel, dass er da nicht allzu lange Trainer ist.
Da sind jetzt viele Fragen dabei. Also ich finde, man kann den HSV schon mit dem 1. FC Köln vergleichen. 2 große deutsche Traditionsvereine.
Ah, okay.
Gut. Wobei ich darauf hinweisen darf, dass wir 2 Europapokale haben. Das muss ich dir ja immer noch mal kurz. Ja, wenn ich schon sonst nichts mehr, ja, wenn ich danke. Sonst schon nichts mehr habe, muss ich dir das wenigstens unterschreiben.
Kostet einen richtig dicken Blumenstrauß jetzt
mal. Ja, genau. Ich glaube, dass die, jetzt komme ich mal zu dem, wo du vielleicht recht hast. Köln ist ja eher so eine, ja, wie sagt man immer, nicht unbedingt, obwohl es wahnsinnig schöne Ecken hat, aber vielleicht eher so richtig herzlich, eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann, während du jetzt Hamburg eher so sagen würdest, wunderschön auch von den Gebäuden, aber eher so vielleicht ein bisschen hanseatisch zurückhaltend. Da könnte man jetzt sagen, passt das zu dem einen besser als zu dem anderen. Ich war damals irritiert tatsächlich, obwohl ich eigentlich großer Fan von ihm war, als Peter Stöger beim FC freigestellt wurde und 3 Tage später im eigentlich selben Outfit, aber jetzt in gelb-schwarz bei Dortmund an der Bank stand. Total. Das ging mir zu schnell. Mhm. Jetzt bei Baumgart waren es fast 3 Monate. Ich meine, da muss ich ihn jetzt auch mal verteidigen. Ja. Also wenn er gerne Schiebermütze anzieht, dann zieht er halt gerne Schiebermütze an. Und er kann ja jetzt nicht mit dem FC-Logo auf der HSV-Bank rumlaufen. Also das sehe ich nicht so. Die Frage ist immer, er hat ja eine sehr emotionale Art und er hat ja dieses, ich stehe da mit dem kurzen Hemd und so, sehr hemdsärmlich und sowas. Die Frage darf man stellen und die darfst du auch stellen. Passt was nach Paderborn und nach Köln in dem Falle? Passt das so zum HSV? Ich glaube, eine Lehre kann man daraus ziehen. Wenn du ein Trainer bist, der so intensiv nach deinen eigenen, nach einer klaren Linie und nach einer eigenen Vorstellung lebt, ist es immer gut, wenn du eine Vorbereitung hast. Entweder eine Sommervorbereitung, auch mit dem Kader, den du zusammenstellen kannst, oder, und das werfe ich dann schon auch Jonas Bolt vor, den ich ja eigentlich sehr schätze, man hätte im Winter reagieren müssen. Du hast gesehen, es fängt wieder alles an mit Walter. Du musstest im Winter reagieren. Dann hätte Steffen Baumgart übrigens 4-5 Wochen gehabt. Ja. Und das ist für ihn übrigens auch keine einfache Aufgabe gerade. Ich glaube, der steht da und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, mit den Spielern muss ich doch. Und es sind ja alle Automatismen weg. Also das ist sicherlich im Moment gerade die schwierigste Situation seiner Karriere. Ich glaube trotzdem nach wie vor, dass er nach Hamburg passt. Er ist ja auch Norddeutscher. Aber Kleis, wenn es jetzt relativ schmählich schief gehen sollte, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob der in der nächsten Saison einen neuen Auftrag bekommt. Also ich glaube, du solltest zumindest unter den ersten drei einlaufen, um zu sagen, realistischerweise kann Steffen Baumgart sowas wie Aufbruch erzeugen.
Boah. Okay, aber dann abschließend die Frage. Klare Antwort bitte. Steigt der HSV nicht auf? Ist Baumgart in der nächsten Saison dann noch Trainer, ja oder nein?
Der HSV wird knapp Zweiter und steigt auf.
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage.
Dann ist er natürlich auch Trainer, wenn er aufsteigt. Ist doch logisch.
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Wenn
der ich habe gerade gesagt, wenn er nicht aufsteigt.
Ja.
Und das, also ich glaube, alles ab Platz 4 kann ich mir im Moment schwer vorstellen, dass es dann in der Konstellation weitergeht.
Okay, also auch Relegation und Nichtaufstieg würde bedeuten, dass er trotzdem bleibt.
Ja, es kommt ja immer darauf an, wie scheiterst du. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt sang- und klanglos untergehst, dann kannst du nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, die gewinnen vielleicht von den nächsten 9 Spielen 7 und scheitern dann im Elfmeterschießen in einer Relegation, dann wirst du, glaube ich, schon sagen, der hat jetzt was ans Laufen gebracht. Das kann man jetzt nicht so sagen. Aber Okay. Wenn sie noch nicht mal in die Relegation kommen, dann, glaube ich, wird es schwer.
Meine beiden Lieblingsspiele an diesem Spieltag waren Fürth gegen Elbersberg. Natürlich, die quatsche ich jetzt hoch.
Aber wo willst du die hinquatschen? Erklär mir das mal ganz kurz.
Die quatsche ich jetzt einfach in Richtung oben.
Du hast die monatelang überhaupt nicht beachtet. Und jetzt, wo weder nach oben noch was nach unten geht.
Warte mal.
Seit 3 Wochen redest du jede Woche über Elversberg.
Das tut mir jetzt weh.
Nein, du hast am Anfang der Saison mal darüber geredet. Nein.
Elversberg, bin ich derjenige, als die in der dritten Liga waren, die ich schon hochgequatscht habe.
Ja, das stimmt ja alles.
Dann habe ich sie in die zweiten Liga hochgeschossen und jetzt haben sie ein bisschen geschwächelt und ich quatsche sie hoch in die erste Liga.
Ja, aber doch nicht mehr dieses Jahr.
Nein, natürlich.
Ja, also, deshalb meine ich doch, wir können immer gerne über Elversberg reden, aber die sind im Moment Zehnter, sind 10 Punkte vom Abstieg.
Fürth hat's doch verkackt. Und Osnabrück hat's auch verkackt. Das waren 2 geile Spiele, darauf wollte ich doch eigentlich hinaus. Meine Lieblingsspiele waren Fürth gegen Elversberg und Kaiserslautern gegen Osnabrück, wenn sonst schon irgendwie relativ. Also Schalke gegen Paderborn will ich überhaupt nicht mehr drauf eingehen, weil es einfach so lächerlich war.
Warum? Ja. Das war doch ein sehr unterhaltsames Spiel.
Ja, absolut, aber wenn du als Schalke 04 dieses Spiel nicht gewinnst, tut mir leid, dann hast du einfach auch in der zweiten Liga kaum was verloren. Es ist ja unfassbar.
Naja gut, es war jetzt schon mal wichtig für sie. Also unten ist es ja so, Rostock lebt wieder. Ja. Braunschweig hatte den Zwischenspurt mit 4 Siegen am Stück. Ja. Da sind wir auch wieder beim Kopf. Du bist dann über dem Strich und vielleicht lässt du 5% nur nach. Und dann geht's plötzlich wieder in die andere Richtung. Lautern war irre gestern. Also mit einem Sieg wäre ja Osnabrück richtig dick wieder dran gewesen.
Total.
Das war so ein typisches Betze-Spiel, wie es eigentlich dann auch nur auf dem Betze vorkommt. Man darf aber schon die Moral vom Vorwärts Osnabrück loben und für Kaiserslautern natürlich eminent wichtig. Spielen jetzt am Samstagabend übrigens im Topspiel in Hannover. Ich glaube, Schalke, ja, 5 Punkte ist noch kein Ruhekissen. Denke mal, ab Magdeburg muss man noch ein bisschen nach unten gucken mit 6 Punkten. Aber du kannst ja auch gar nicht ermessen, wie wichtig Ache für Lautern ist. Also der ist, glaube ich, 14. Saisontreffer oder was. Also das war mal von Thomas Henge, der ja auch zu Recht im Moment in der Kritik steht. Das war ein großer Einkauf.
Ja, und er war noch verletzt teilweise, ne?
Ja, also, genau. Also ein überragender Spieler, ein absoluter Erstligaspieler.
Wundervoll.
Dann lass uns nur noch einmal mal kurz einen Blick vielleicht nur werfen, weil ich das auch total spannend finde. Mhm. Und weil du da auch die Probleme siehst. Dynamo Dresden muss hier auch unbedingt aufsteigen in die zweite Liga. Natürlich auch ein historisch großer Verein mit einer unglaublichen Masse an Fans. Und du merkst halt auch da, was das für einen Druck bedeutet, wenn du vor der Saison schon sagst, wir müssen aufsteigen, weil du als Mannschaft wie der HSV oder Schalke oder auch eben Dresden, du hast dann halt Zweit- oder Drittligaspieler und die sollen aber alle anderen ausspielen. Und wenn sie so gut wären, würden sie vielleicht auch eine Liga höher spielen. Deshalb ist das von der Nervenbelastung, also jeder muss auch wissen, wenn er in Dresden zum Beispiel unterschreibt, was kommt da auf dich zu? Und schwupps, 29. Spieltag, was sehen wir? Auf 1, der SSV Ulm, die Spatzen, die vor 25 Jahren mal in der Bundesliga waren, vor dem Jahr in Regensburg, der auch federn lässt, vor Dynamo Dresden und dann kommen Münster und Unterhaching. Also herrlich dritte Liga, die auch total verrückt spielt. Und der erste FC Saarbrücken, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg. Die müssen dann den DFB-Pokal gewinnen. Kommen wir gleich noch kurz drauf.
Kommen wir gleich noch drauf, ja. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Markus Anfang ist auch in den Interviews nicht mehr so positiv und ist ein bisschen zickig. Preußen Münster bin ich bei dir. Das ist das, was ich am Anfang der Saison never ever gedacht hätte, dass die in Schlagdistanz jetzt sind, auf Platz 3 kämpfen. Wenn Dynamo Dresden weiter da so rumgurkt. Na gut, aber man muss
auch. Und sie haben jetzt gegen 60 gewonnen. Sie haben Ralf Becker freigestellt. Anfang hatte ja wohl das Ultimatum, beide Spiele zu gewinnen. Das hat man ein bisschen kassiert. Jetzt nächste Woche Dynamo Dresden gegen Ulm. Das wird sehr interessant. Nur eins ganz kurz noch, wie sich auch die Zeit verändert hat in Ulm. Ich war damals zu Bundesliga-Zeiten dort und wir konnten, haben dann den Pressesprecher angerufen. Du, Dienstag, können wir mal mit dem Spieler von euch drehen? Ja, klar, kommst du noch im Training vorbei? Wen willst du denn haben? Ja, ich nehme den Sascha Rösler und den Oliver Unseld. Ja, okay, gut. Guck dir mal, sprich mal mit denen, was die machen wollen. Jungs, worauf habt ihr denn Bock hier zum Filmen? Ja, eigentlich würde ich am liebsten ein Schwimmbad. Waren, glaube ich, 32 Grad. Ja, komm, da gehen wir ins Schwimmbad. Schön auf den Zehner da in Ulm hoch. Die Jungs dann mit nacktem Oberkörper ein Interview oben gemacht und dann alle runtergesprungen. Es war einfach geil, was du früher machen konntest. Eine Saison nur im Donaustadion Bundesliga-Fußball. Und jetzt haben sie so eine geile Mannschaft aus der Region rund um den Kapitän Joe Reichert, der diesen Verein lebt. Und ein Satz noch zu Ulm. Wenn du dann die Klasse gehalten hast und bist ganz oben dabei, da kannst du ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du ein bisschen, ja, jetzt sind wir gerettet und jetzt lässt du nach. Nee, die sagen sogar, wir haben jetzt eine Welle, wir wollen jetzt eigentlich alles. Und das finde ich dann geil. Niemand wird dir nachher einen Vorwurf machen, wenn du nur Fünfter wirst. Aber vielleicht kannst du es sogar jetzt historisch schaffen. Also sehr interessant, die dritte Liga.
Mein lieber Freund, du, da hast du jetzt aber alles gegeben und alles aus dem Nähkästchen zum SSV Ulm ausgeplaudert. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was du alles erlebt hast in deinem wirklich langen Leben als Fußballexperte.
Und 27 Jahre laufe ich schon darum.
Boah, Mann, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja, also so alt bin ich ja noch nicht mal. Das ist ja,
mein Traum ist es ja, dass du irgendwann mit mir noch im Doppelpass sitzt. Aber dann bin ich wahrscheinlich so fasziniert von dir, dass ich die ganze Zeit nur einfach dich angucke.
Ja, aber es muss auf jeden Fall, es muss unbedingt, dann hätte ich gerne dann möchte ich gerne wählen können, wo ich sitze. Ich möchte nur neben dir sitzen.
Das okay. Ja. Übrigens, ich würde ganz gerne noch, ich weiß nicht, hast du noch was auf der Uhr? Anne, wir wollen ja noch tippen.
Ja, wir müssen noch tippen und ich habe Angst jetzt mit der Tipperei wieder, aber es ist wirklich,
Wir tippen und dann habe ich nämlich noch was, da muss ich unbedingt gleich dran denken, aber erstmal rufe ich mal die Spiele für uns auf. Du musst jetzt in Europa wieder nachlegen.
Ich kriege jetzt irgendwie dieses Bild nicht aus dem Kopf, Thomas Wagner mit Sixpack und die beiden Spieler vom SSV Ulm mit Sixpack oben auf dem Zehner.
Ja, gut.
Und runterspringen.
Kameramann auch mit Sixpack noch.
Alter, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf jetzt. Da muss ich irgendwie
Pippo gucken, Winkler, bestaussehendster Kameramann in Bayern.
Liebe Grüße, wenn du uns.
Ja, liebe, dem durfte ich unlängst mit Walle, dem besten Techniker, war ich unlängst in Prag.
Moment, jetzt wird der Technikchef. Jetzt brauchst du nur einen zweiten Blumenstrauß.
Ja, es gibt ja unser Technikchef hier. Boah. Das ist der Beste für Audio, für Film und für Schnitt. Aber wenn du mit einer EB-Kamera unterwegs bist, dann brauchst du ja auch noch einen Techniker. Ah. Und das weiß der Technikchef auch. Niemand kann den Technikchef, der ja so, weißt du, das ist so meine Ex, die ich so im Herz drin habe.
Sag mal, du bist aber auch viel Weiberei, ist auch eine Straftat, das sage ich dir. Also pass bloß auf.
Es ist okay. Ja. Also, jetzt kommen wir wieder zum Ernst der Sachlage.
Sehr, sehr gerne.
Borussia Dortmund gegen die PSV aus Eindhoven.
Wird jetzt ein 2-1.
3-2 nach Verlängerung. Mhm. Arsenal gegen Porto 4-1.
4-0.
Boah. Dann frage ich dich, Barcelona gegen Neapel.
Ei, Überraschung, 1-2.
3-2 nach Verlängerung für Barcelona. Mhm. Und Atletico Madrid gegen Inter, sage ich 1-1.
Das wird ein 2-3.
Okay, dann sind wir uns ja bis auf, also zumindest beim Weiterkommen, bis auf ein Spiel einig, Barcelona, Neapel. Dann haben wir noch die Europa League, West Ham United gegen den SC Freiburg.
Au. Der streicht einfach kurz am Sieg vorbei. Ich glaube, es wird ein 2-1 für Freiburg.
Oh, ich sage ein 2-2 nach Verlängerung. Damit würden wir beide Freiburg weiter.
Ja.
Und Leverkusen gegen Karabakh Akdam, wo ja fast die Serie gerissen ist in der letzten Woche. Da sage ich, das gibt ein 3-1 für Leverkusen.
Sehe ich deutlicher, 4-1.
Okay, sind wir gar nicht so weit auseinander. In wenigen Spielen verdichtet sich dann das Ganze. Mhm. Und ich weiß, wie sehr dir das wehgetan hat, als dem Nostradamus des europäischen Spitzenfußballs. Also ich wünsche dir viel Erfolg. Ich möchte noch eins bemerkenswert, fand ich am Wochenende Patrick Ittrich. Schiedsrichter ist ja auch ein Kollege bei Magenta bei uns. Ein super Schiedsrichter. Cooler Typ, Spitzname in der Liga, der geile Ittrich.
Geile Ittrich?
Hat ja am Wochenende beim Spiel in München, Bayern gegen Mainz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Gila Wugi war ja wohl kurzzeitig bewusstlos, der Mainzer Spieler, hat direkt auf den Platz reagiert, hat ihn in die stabile Seitenlage gebracht und die Zunge rausgezogen. Das ist ja ganz gefährlich, wenn du halt, wenn dieser praktisch so krampft und die Zunge, du kriegst ja keine Luft mehr, kannst ja ersticken da dran. Er ist im Zivilberuf Polizist. Ich glaube, da hast du das vielleicht auch alles nochmal präsenter. Aber sehr beherztes Eingreifen, Chapeau und toll, lieber Patrick.
Das war echt eine richtig, richtig gute Leistung und vor allen Dingen, wie er damit umgegangen ist. Ich fand einfach auch, was er von sich gegeben hat, dass das selbstverständlich ist. Und es sollte aber nicht nur selbstverständlich im Fußball sein, sondern dass irgendwie Menschen generell auf sich aufpassen sollten, auch gegenseitig auf sich aufpassen sollten. Irgendwie ein klares, sehr, sehr gutes Statement. Das, was er von sich gibt, finde ich sowieso meistens nicht nur Kompetenz, sondern es hat auch, es menschelt sehr. Das hat auf jeden Fall auch wieder gut getan, sowas einfach auch mal zu hören.
Und wenn man den Montag schon beginnt mit seiner Ehefrau, mit dem Pfisternöllchen und mit der Ex und das dann hier im Angesicht von Mike Kleis und dem Technikchef so alles noch artikuliert und heute mal nicht zum Tegernsee fährt.
Und es schafft. In genau einer Stunde 000000 diesen Satz noch irgendwie, das ist Backtiming, haben wir beim Radio mal gelernt. Das geht nicht besser. Und dann braucht es vor allen Dingen eins recht, recht große
Eier. Wir brauchen Eier.